Hier ist Evolution FM, die Münchner Stimme der Giordano-Bruno-Stiftung mit der Wissenschaftssendung für Menschen, die lieber wissen als glauben wollen und sich deswegen mit wissenschaftlichem Denken und Humanismus beschäftigen. Heute ist übrigens ein Jubiläum. Es ist die 25. Ausgabe von Evolution FM. Und heute mit mir im Studio ist Elena Perschina, die am Edinburgh International College Volkswirtschaftslehre unterrichtet. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Und mein Name ist Benjamin Kleinke. Unsere Themen sind heute der Napoleon-Komplex.
Warum der Krieg gegen Drogen nicht zu gewinnen ist.
Neue Elemente im Periodensystem.
Und bessere Medizinstudien mit Smartphones.
Das war Entertainment for the Braindead mit Run im Kraftfutter-Mischwerk-Remix. Und wir kommen zum Mythos des Monats. Und zwar geht's diesmal um Schnittblumen, insbesondere Tulpen. Und wenn man die in die Vase stellt, dann dauert's ja halt nur wenige Tage, und bis sie verwelken.
Mhm.
Und da kann man was dagegen machen, heißt es. Und zwar kann man eine Kupfermünze mit in die Waage tun, in die Vase. Und wenn man die Kupfermünze in das Wasser mit reintut, dann halten die Tulpen viel länger frisch.
Das wäre doch schön, oder?
Ja, auf jeden Fall wäre das schön, ob es wirklich so ist. Das klären wir dann am Ende der Sendung.
Auf Arbeit haben wir ein Recht, doch nicht auf ihre Früchte. Vivekananda.
Lora München hören Sie Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92,4 und im Kabel auf der 96,75. Außerdem empfangen Sie uns 24 Stunden im Internet-Livestream unter www.lora924.de und fast rund um die Uhr auf der Digitalfrequenz DAB+.
Ja, wir kommen zu unserem ersten Thema. Da geht es um den Napoleon-Komplex. Kennst du das schon mal?
Ich vermute, es hat was mit großen Waren zu tun. Eventuell ein. Also, ich kenne es nicht. Ich mache jetzt einfach mal Vermutungen.
Okay. Also, es geht jetzt nicht so sehr um Größenwahn, sondern es geht von dem Irrtum aus, dass Napoleon von kleinem Wuchs war. Das stimmt wohl gar nicht. Da hat man wohl, ist man einem Umrechnungsfehler aufgesessen. Aber die Vorstellung ist, dass Leute, die Männer, die eher klein sind, dass die unter Minderwertigkeitskomplexen zu leiden hätten und dann im Gegenzug das überkompensieren, indem sie besonders gemein und gewalttätig werden können. Oder eben Feldherren wie Napoleon, von dem man ja glaubte, dass er so klein gewachsen wäre, was aber nicht stimmt. Jedenfalls haben britische Wissenschaftler herausgefunden, dass es den Napoleon-Komplex wirklich gibt. Das schreibt zumindest der Telegraph. Die entsprechenden Studien oder beziehungsweise den Artikel, den verlinken wir dann auf der evolutionfm.de Webseite zu dieser Sendung. Aus der Studie, die im Psychiatry Research erschienen ist, da konnte ich das allerdings nicht rauslesen, denn diese Studie, da haben sie erstens mal 60 Probanden gehabt, alles Frauen.
Alles Frauen.
Mhm. Also da ist schon, wenn man nur das Abstract liest, ziemlich klar, dass sich das nicht mit dem Napoleon-Komplex in Einklang bringen lässt. Was sie gesagt haben ist, und sie haben Frauen genommen, die so ein bisschen unter Paranoia leiden und haben untersucht, ob sich die Körpergröße oder die empfundene Körpergröße darauf auswirkt, ob sie sich besonders beobachtet fühlen oder dass Leute sich gegen sie verschwören. Und das Experiment ging so, dass den haben sie so Virtual Reality Brillen aufgesetzt und Kopfhörer und so, dass die also ganz in so eine künstliche Welt eintauchen konnten. Und da sind die dann Zug gefahren. Ja, und in diesem Zug waren eben auch andere Menschen. Ist ein bisschen wie ein Trickfilm im Grunde. Und dadurch, dass sie eben den Zug größer, also alles, diese ganze Welt, in der die waren, konnten sie größer und kleiner machen, sodass dass sich die Probandinnen dann eben auch so normal groß fühlen konnten oder eben aber auch kleiner. Und haben dann untersucht, ob sie eben sich unwohl gefühlt haben, wenn sie sich als kleiner wahrgenommen haben. Und das ist tatsächlich so. Und zwar kam es interessanterweise darauf an, in welcher Reihenfolge das passiert ist. Also der Effekt war stärker, wenn sie zuerst in normaler Größe das miterlebt haben und sie dann verkleinert worden sind. Das war also offenbar für die unangenehmer, als wenn sie zuerst von Anfang an schon verkleinert waren und sie dann zur Normalgröße gemacht wurden. Also es ist in beiden Fällen so, dass sie sich in der Normalgröße wohler gefühlt haben. Aber eben, wenn sie von normal auf klein verkleinert worden sind, war es eben, haben sie sich im kleineren Zustand noch unwohler gefühlt.
Ja gut, aber dann kommt das, dann hat man ja verstanden, dass was mit einem passiert ist, also dass man geschrumpft ist. Das ändert ja bestimmt dann den Angstzustand.
Ja, ich würde mir auch vorstellen, wenn man da zuerst in diese Welt eintaucht, dann nimmt man sie so hin, wie sie halt ist.
Genau.
Und wenn man aber dann verkleinert wird, ist es ja ein besonders, oder beziehungsweise wenn man dann vergrößert wird, dann wird es halt besser, aber nicht so viel wie andersrum. Das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen, finde ich.
Mhm.
Ja. Und ja, die schreiben dann in ihrem, also das Paper, ich weiß gar nicht, das ist, glaube ich, nicht öffentlich zugänglich. Falls ja, tun wir den Link hin, da sind so ein paar Bilder, wo man das sehen kann. Das sieht so ein bisschen aus wie in so einem 3D-Computerspiel eigentlich, wo eben andere Leute mit in dem Zug drin sitzen oder man sieht dann auch den Bahnsteig, wie die einsteigen. Und in der Nachbetrachtung dieses Experiments sagen Sie, es wäre eigentlich ganz interessant, wenn man das Experiment mal mit auch mit anderen Probanden als Frauen machen könnte. Also wie der Telegraph draufkommt, dass das was mit dem Napoleon-Komplex zu tun haben soll, das war mir nicht nachvollziehbar.
Also man hat jetzt gesagt, basierend darauf, es gibt keinen Napoleon-Komplex.
Ja, das ist umstritten, ob es diesen Napoleon-Komplex wirklich gibt.
Ja.
Also es gibt einen sehr sehr knappen Eintrag in der deutschen Wikipedia. Da steht eigentlich nicht viel drin, nur was das sein soll und dass da eigentlich nicht genügend Belege angeführt werden, um da irgendwie ein wertvoller Artikel zu sein.
Ja, also ich glaube, ich würde auch so aus dem Gefühl heraus sagen, dass es sehr viel auf deine Umwelt ankommt und zum Beispiel einfach mal auf deine Kindheit, wie groß sind deine Brüder, wie groß sind die Kinder, mit denen du mitspielst und all diese Sachen eben mitspielen. Klar, wenn man jetzt, selbst wenn man nicht normal, selbst wenn man normal groß ist, aber man wächst zum Beispiel in einer sehr großen Familie auf, als der Kleinste, dann bekommt man eben diesen Stempel, du bist der Kleinste und vielleicht ist man gar nicht der Kleinste. Oder ich weiß es nicht, wenn man jetzt in Japan ist, da gibt es sowieso ganz andere Größenordnungen als zum Beispiel in United States of America. Also
ja, schon. Also das ist sicherlich innerhalb von einer Gesellschaft zu sehen, ja. Weil klar, die Japaner sind einfach im Durchschnitt kleiner als jetzt die ungeschlagenen Europäer.
Genau.
Aber die Frage ist halt, ob sie sich dann, also ob jetzt jemand, der eben Japaner, der kleiner ist, mit einem Deutschen, der größer ist, ob der sich dann da sozial unterlegen fühlt. Also es gibt schon auch Studien, die das nahelegen, dass also die Körpergröße sowohl bei Männern als auch bei Frauen Einfluss auf die soziale Interaktion hat. Also ich meine, ich hätte, als ich nach der Studie, die im Telegraph erwähnt wurde, gesucht habe, hatte ich eine gefunden von einem Herrn Freeman, der zum Beispiel herausgefunden haben will, dass kleinere Menschen, ebenso wie überdurchschnittlich große im Übrigen, dazu neigen, eifersüchtiger zu sein und irgendwie auf Partys genauer auf ihre Partner aufpassen.
Okay, ist ja lustig.
Ja, fand ich auch. Also vielleicht hätte man eigentlich besser die Studie vorstellen sollen. Aber mir ging es ja ein bisschen darum zu zeigen, dass man eben echt vorsichtig sein muss, wenn man in der normalen Presse was über Wissenschaft liest. Und dass es sich eigentlich immer lohnt, wenn man probiert, die Originalstudie dazu zu finden. Das ist nämlich gar nicht so schwer mit PubMed oder manchmal kann man es auch mit Google finden, wenn man halt meistens ist ja der Name erwähnt oder die Hochschule, an der der Aufsatz da verfasst worden ist. Und die haben da offensichtlich, haben die Journalisten da so einen Drang, da immer so Sensationsmeldungen draus zu machen, weil sich das halt toll verkauft, wenn es heißt, ja, der Napoleon-Komplex gibt's wirklich, aber es ist halt eigentlich nicht das, was die Studie sagt. Hast du schon mal ein chemisches Element erfunden oder gefunden?
Gefunden.
Entdeckt?
nein, noch nicht, nein.
Okay, was machst du denn, wenn du mal eins findest?
Da musste ich ja erstmal überhaupt feststellen, dass es ein neues ist.
Mhm.
Ich meine, viele, die welche gefunden haben, haben ja auch immer sehr toll damit bezahlt. Ich denke da an Marie Curie zum Beispiel, die ja immer sehr drunter gelitten hat, dass sie ein neues erfunden hat. Ich meine, ihr Mann ist ja mehr oder weniger ein Research zu Opfer gefallen und sie selbst war ja auch hinterher sehr krank. Hat zum Beispiel ihre Handschuhe nie wieder ausgezogen, weil sie ja wirklich mit den Händen die strahlenden Elemente angefasst hat. Mhm. Insofern glaube ich, dass die meisten, die Tapferen, die sowas erfinden, natürlich meistens ist es was Gefährlicheres oder mittlerweile ist es schon irgendwas, was...
Heutzutage bestimmt, weil alle Elemente, die noch entdeckt werden können, die noch nicht entdeckt sind, das sind ja immer so super schwere Elemente, die auch nur ein paar Sekunden, also Sekundenbruchteile überhaupt existieren, da ballern sie halt... leichtere Kerne aufeinander und die verbinden sich dann eben kurz zu einem Element, was dann ein paar Femtosekunden später schon wieder in andere Elemente wieder zerfällt. Mhm. Und der Hüter für diese, also wenn so ein neues Element entdeckt wird, dann soll es ja im Periodensystem der Elemente auch eingetragen werden. Ich habe hier mal eins parat und da sieht man auch schon, dass es eben so diese ganzen künstlichen Elemente, die sind hier gekennzeichnet mit so einer bestimmten Farbe der Schrift in dem Fall. Mhm. Und die Unentdeckten aus der siebten Reihe, um die geht es nämlich, die fangen alle mit UU irgendwas an. Das sind nämlich einfach Zahlen. Also UN Pentium zum Beispiel heißt einfach 115, also das Element 115. Und das Element 115, das gibt's jetzt. Das hat die International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC, die hütet da das Periodensystem und die muss das erst anerkennen, wenn jemand ein neues Element gefunden hat, dass das dann eingetragen wird. Und das ist jetzt passiert für vier Elemente, die da noch gefehlt haben in der Reihe. 113, 115, 117 und 118. Mhm. Die letzten drei sind von einem russisch-amerikanischen Team entdeckt worden. Ich glaube, das geht in diesen Beschleunigern. Also das kann der Large Hadron Collider gewesen sein oder sowas, wo man halt diese Dinge aufeinander ballert und dann diese Elemente entstehen. Und 113, das war am Riken-Institut in Japan ein Wissenschaftler, der sich da auch jetzt freuen darf, weil jetzt können die Elemente nämlich richtige Namen bekommen.
Oh, schön.
Da gibt es auch Vorschriften. Das kann sein ein mythologischer Begriff, ein Mineral, ein Ort oder Land, eine Eigenschaft. Ich glaube, damit ist wahrscheinlich eine Eigenschaft von dem Element gemeint. Da bin ich mir aber nicht sicher. Mir ist auch gar kein Beispiel eingefallen, welches Element nach einer Eigenschaft benannt ist, ehrlich gesagt. Ist mir keins eingefallen. Mhm. Oder eben nach einem Wissenschaftler kann es auch benannt werden. Mhm. Da nimmt man normalerweise welche, die schon tot sind. Da gibt es allerdings eine Ausnahme. Das ist das Siburgium. Oh. Das ist benannt worden nach dem Wissenschaftler Glenn T. Siburg, der und zwar war das 1997 und da hat er noch gelebt.
Oh, das ist aber nett.
Bis 1999, dann ist er gestorben. Aber da ist es, also das ist das einzige Element, das noch zu Lebzeiten nach seinem Entdecker benannt worden ist. Oder nach einer Person, ich weiß gar nicht, ob er es entdeckt hat. Mhm. Nicht, dass ich hier was Falsches sage.
Sie hören unser Programm? Sie finden uns gut. Sie sind noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein und könnten es sich leisten? Dann schalten Sie ab. Oder Sie rufen uns an unter 480-2851. 480-2851 und lassen sich unsere Unterlagen zuschicken. Außerdem finden Sie uns unter www.lora924.de. Denn ohne die Solidarität unserer Hörerinnen und Hörer können wir den Laden dicht machen.
What's lonelier than reaching the top alone? Climbing up isn't so bad. feeling like a solitary goat.
So, das war Alamont Mountaintop, was wir gerade gehört haben. Und wir beschäftigen uns jetzt mal mit Drogen. In England hat sich jemand mal Gedanken drüber gemacht. David J. Nutt, Leslie A. King und Lawrence D. Phillips haben sich mal eine Skala ausgedacht, anhand derer man überhaupt feststellen kann, wie das eben, also was gefährlich ist, weil die Gefahr, die muss man ja erstmal definieren, woraus besteht die eigentlich? Ja, die haben also im Prinzip 16 Kriterien sich ausgedacht, anhand derer man die Gefährlichkeit von Rauschmitteln einschätzen kann. Und im Wesentlichen geht es darum, schädlich für einen selbst oder schädlich für andere. Das ist einmal das erste Unterscheidungskriterium. Die haben sich dann da so ein Baum im Grunde genommen aufgemalt. Und da gibt es eben dann Schäden, also physiologische Schäden und psychologische Schäden und soziale Schäden bei den Anwendern. Und beim Schaden bei anderen, da unterscheiden sie zwischen physisch und psychologisch, das ist so, gibt es halt Injury, also Verletzung einmal, und soziale Schäden. Also da haben sie das nicht nochmal aufgezweigt. Und das ist eigentlich ganz gut. Also sie wollen damit natürlich die Gesetzgeber beraten, um da halt einfach mal Entscheidungen treffen zu können, die eben auf Fakten basieren, weil man eben ja sonst eben nicht so genau weiß, wie schädlich eigentlich was ist, weil man es halt eigentlich ja sonst nicht wirklich feststellen kann. Auf jeden Fall, der Spitzenreiter ist Alkohol. Das ist am schädlichsten für sich und andere. Sie haben so eine Skala ja sich zugrunde gelegt, und die geht von 0 bis 100 im Prinzip, und Alkohol kommt da auf 72 Punkte, und es ist vor allen Dingen schädlich für andere, weil die Alkohol eben unter Umständen zu Gewalt führt oder vielleicht auch die Produktivität einschränkt, also die Fähigkeit, eben einer Arbeit nachzugehen. Auf dem zweiten Platz ist Heroin. Da ist die Verteilung ein bisschen anders. Da ist der Schaden an einem selber wohl besonders hoch. Ja. Und sie haben dann aber auch unterschieden, wodurch der Schaden entsteht. Also einmal ja durch die unmittelbare Wirkung der Droge. Und das andere eben so mittelbare Schäden, die eben beispielsweise bei Heroinanwendern durch Infektionen, durch unsauberes Spritzbesteck entsteht zum Beispiel. Das wäre ja so ein mittelbarer Schaden, der eben auch aber dem Heroin irgendwo zuzuschreiben ist. Auch wenn es also nicht das Heroin selber ist, was zu diesem gesundheitlichen Schaden führt. Und so haben die das also aufgetragen. Ganz ähnlich wie Heroin ist Crack. Also es wird aus Kokain, glaube ich, gemacht. In irgendeiner Weise, so genau weiß ich es nicht. Und das wird dann geraucht, soweit ich weiß. Dann Methamphetaminen wäre auf dem vierten Platz, Kokain auf dem fünften, Tabak auf dem sechsten. Amphetamine kommen dann Cannabis. LSD ist übrigens auf dem drittletzten Platz, was ja ein Favorit war bei dir jetzt, also als besonders gefährlich. Das ist also nicht so schädlich, wie du eingangs vermutet hast, offensichtlich.
Ja.
Sie haben dann nochmal eben genau aufgeschlüsselt zwischen eben, ja, also was die Droge selber für einen Schaden macht, psychisch und physisch, und haben da dann eben so eine, so eine ganz gute Reihenfolge aufgelistet. Und wenn man sich das betrachtet, dann müsste man ja nun auf jeden Fall in die Liste der verbotenen Substanzen Alkohol aufnehmen, weil das ist halt die mit Abstand schädlichste Droge, die es so gibt.
Also Alkohol zeugt auch für, also auch nach der Auflistung der Schäden, zeugt auch die meisten Schäden. Also das überrascht mich jetzt auch.
Ja, also klar, körperliche Schäden, geistige Schäden, Schäden für andere. Also aus diesem ganzen Komplex heraus betrachtet, bekommt Alkohol da die meisten Punkte.
Ja, also in der Tat denke ich, wie heißt das so schön, Angela Merkel mal gesagt, Alkohol gehört irgendwie zu unserer Kultur und deswegen soll es uns erhalten bleiben. Ich glaube, das meine ich mal gehört zu haben, wo sie eben erklärt hat, dass es einfach irgendwie ein Teil von unserer Kultur ist und irgendwie so ein...
Ja, ist es ja ist auch. Es ja also auch. Ja. Es wird ja zelebriert. Es gibt Alkohol in ganz vielen unterschiedlichen Formen, zu ganz vielen unterschiedlichen Preisen. Man kann es in Deutschland zumindest in jedem Supermarkt kann man sich alkoholhaltige Getränke kaufen. Und es gibt kaum Leute, die nie in ihrem Leben Alkohol trinken.
Natürlich. Ich meine, es gehört ja auch, also wenn ich sage, ich mache eine Geburtstagsparty, da wird es ja erwartet, dass man dabei Alkohol trinkt, oder man kann sich kaum bei einer Hochzeit Alkohol wegdenken, oder es gibt ja Alkoholfeste, wo wir einfach nur den Alkohol zelebrieren.
Ja, die Wiesn zum Beispiel.
Ja, genau. Da geht es ja einfach nur um den Punkt. Also Ja, klar, es ist einfach so in uns kulturell verankert, dass wir einfach gar nicht wahrscheinlich irgendwie darüber nachdenken wollen, wie gefährlich oder ungefährlich das ist oder wie das Recht nicht abschaffen. Also ich glaube,
es funktioniert ja wohl auch nicht. Es gab ja in den USA schon mal eine Prohibition, wo eben Alkohol verboten war. Das hat dann die Mafia richtig stark gemacht, weil die eben da den Alkohol eben rangeschafft haben und sich damit dumm und dämlich verdient haben. Und
richtig. Das ist in Russland ja auch zu Zeiten von Sowjetunion. Mhm. Ich meine Gorbatschow-Initiative, vielleicht irre ich mich auch, aber da war ja auch, also nicht so lange wie in den USA, aber das war eben die Zeit, wo die Leute dann Aftershaves getrunken haben und irgendwelche richtig schlimmen Sachen, Hauptsache es hat Alkohol drin. Es gab auch die Zeit, wo das eben den Alkoholherstellung extrem angekurbelt hat.
Ja, natürlich. Also ich meine, es ist ja, wenn es jetzt nicht um Schnaps geht, das ist ja nun mal relativ einfach, sich sowas wie Bier oder Wein selber herzustellen. Genau. Das ist völlig utopisch, dass man das irgendwie kontrollieren könnte. Ja, dazu ist es zu einfach. Ja. Also es mag ja schon eine gewisse Kunstfertigkeit erfordern, damit das Zeug dann auch gut schmeckt, aber jetzt mal, wenn es rein um die Alkoholherstellung geht, das selbst, also ich meine, die Hefe, die dafür erforderlich ist, die fliegt ja überall in der Luft rum. Ja? Also im Grunde genommen muss man ja nur irgendeine Zuckerpampe irgendwo stehen lassen und warten, bis es Alkohol wird. Genauso ist es aber eben auch mit anderen Drogen, also Heroin selber herzustellen. Ich weiß nicht, ob man sich jetzt hier Schlafmohn auf dem Balkon anpflanzen kann und dann da das Opium erntet und dann daraus Heroin herstellen kann. Aber Tatsache ist doch, dass man es kaufen kann, ja, obwohl es verboten ist.
Ja.
Weißt du, was für ein Weltmarkt das an verbotenen Drogen gibt?
Also wie groß,
wie groß der ist, ja?
Nein, das weiß ich leider nicht.
Mit 320 Milliarden US-Dollar jährlich spielen die in der gleichen Liga wie so ein mittlerer Mineralölkonzern.
Das ist ja auch eines der Argumente pro Legalisierung von vielen Drogen ist, ja, dass man sagt, okay, wenn es legal wäre, dann brauchen wir auch nicht für Polizei und Verfolgung und so weiter zu zahlen. Und B, könnten wir dann Income haben aus ganzen Besteuerungen und so weiter. Das heißt, auf der einen Seite weniger Kosten plus Einnahmen aus Steuern und so weiter.
Mhm. Und was wissen wir noch über die Wirtschaft?
Also es gibt unterschiedliche eben Rechnungen, weil man sich mit unterschiedlichen Parametern auseinandersetzen muss. Ich habe einen Artikel gefunden, da ging es um 50 Milliarden Euro kostet jetzt Alkohol und Rauchen in Deutschland. Da zählen eben die Gesundheitskosten. Jährlich sollten angeblich 74.000 Menschen an Folgen von Rauchen oder eben Rauchen selbst sterben. Und was es eben alles bedeutet, also man muss sie natürlich pflegen und man muss eben investieren in Früherkennung. Es gibt natürlich sehr, sehr viele, die dann, also es ist auch Verlust der Arbeitskraft, muss man mit berücksichtigen. Oder zum Beispiel Frührentner, die dann aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr arbeiten können. Mhm. Also es gibt ganz interessante Studien. Also man weiß, dass es alles eben sehr viel Geld kostet. Ich meine ja auch, dass es vor kurzem auch in Nachrichten war, dass man sich überlegt, dass man eben den Zigarettenpreis nochmal anpasst, um eben diese Kosten nochmal umzuwälzen.
Mhm. Ja, da habe ich auch neulich was gehört. Zum Beispiel kosten rauchende Frauen mehr als rauchende Männer, weil die älter werden.
Ja, eben. Also das zählt alles mit dazu. Plus, plus eben, wenn man jetzt von illegalen Drogen spricht, das wird eben noch viel, viel mehr dazu gerechnet, weil man sagt, okay, Polizei, Zollkontrollen, alles andere kostet natürlich auch sehr viel Geld. Ich habe zum Beispiel rausgefunden, dass laut Welthandelsorganisation zum Beispiel 40% aller HIV-Fälle eben auf gebrauchte Nadel zurückzuführen sind. Selbstverständlich nicht alle per se in Zusammenhang mit Drogen, aber auf jeden Fall dadurch, dass das eben da sehr viel mit gebrauchten Nadeln gehandhabt wird.
Also das heißt, die Zahl der HIV-Infektionen durch so Drogen bei, sagen wir mal, Begleiterscheinungen des Drogenkonsums sind mehr als jetzt beispielsweise durch sexuelle Übertragung.
Ja, 40% ist auf gebrauchte Nadel zurückzuführen. Mhm. Ich weiß auch, dass es zum Beispiel auch lokale Programme schon mal gab, auch in Deutschland. Ich weiß, in Nordrhein-Westfalen gab es mal Programme, wo man sagen könnte, dass man als Drogensüchtiger hingehen kann und man bekommt Nadeln. Und
kann man hier auch. In München gibt es mindestens einen Automaten, das weiß ich, wo man für, ich glaube, unter einem Euro kriegt man so ein Set, wo dann Nadeln und eine Spritze und so ein Löffelchen drin sind, also was man eben tatsächlich braucht, um sich Heroin zu spritzen.
Genau.
Das kann man da kaufen.
Genau.
Ist steril verpackt.
Genau.
Das ist so günstig, dass das, glaube ich, egal wie arm man dran ist, dass man sich das eigentlich immer leisten kann.
Genau, das ist ja alles darauf zurückzuführen, dass man sagt, okay, wenn wir das alles nicht machen, dann kostet es uns alles noch Beträge mehr und das ist einfach nicht wirklich tragbar dann mehr ist. Tatsächlich rauchen in Deutschland 25-30% der Bevölkerung, 1,4 Millionen Menschen.
Ist das rückläufig?
Ja, in der Tat. Ist wohl auch unter anderem auch einfach Modeerscheinung, also rückläufig als Modeerscheinung zu beobachten. Das heißt, das ist nicht mehr so in oder nicht mehr so wohl beliebt oder so. Dass, auch Alkohol ist stark zurückgegangen.
Mhm. Aber das ist jetzt nicht so ein Schweinezyklus, der jetzt gerade irgendwie auf der absteigenden Flanke gerade ist, sondern das ist insgesamt geht es zurück.
Ja, insgesamt geht es zurück. Und unter anderem habe ich auch schon mal gelesen, dass es zum Beispiel auch mit solchen Gesetzen in Zusammenhang gebracht wird, dass man eben nicht mehr in öffentlichen Plätzen rauchen kann, dass man nicht mehr in Kneipen rauchen kann.
Mhm.
Also das auch wieder, ja, hier die Schwelle, also wenn ich weiß, ich muss ins Kälte, ich muss im Regen stehen, meine ganzen Freunde sitzen vielleicht am Tisch, ich muss jetzt irgendwie aufstehen, rausgehen und da halt rauchen, dass sich wohl eher viele dann das nochmal überlegen und dann einfach diejenigen dann da bleiben, die dann wirklich an die Sache schon glauben.
Also das ist jetzt so anekdotische Empirie, aber ich würde sagen, ich habe jetzt schon von mehreren Rauchern gehört, dass sie weniger rauchen, wenn sie halt rausgehen müssen zum Rauchen.
Also weil man sich das ja nochmal überlegt. Selbstverständlich muss man auch unter anderem auf die anderen, also Maßnahmen auch zurückführen, wie zum Beispiel, dass man im Fernsehen keine Rauchen mehr sieht.
Werbeverbot. Ja.
Werbeverbot, auch zum Beispiel kein Product Placement mehr. Also früher war das ja oft so, dass Tabak-Companies erlaubt war, zum Beispiel, keine Ahnung, James Bond, ja, James Bond, Stilfigur für alle, Vorbild mehr oder weniger, und dann gibt man ihm halt eine Zigarette in der Hand und dann raucht er da.
Mhm.
Also man sagt eben, dass das natürlich auch, also dass es eben heutzutage nicht mehr geschieht, also dass Fernsehen und die Filme bereinigt sind, also dass es eben nicht mehr stattfindet, dass das eben auch bei Menschen eben dieses Image-Switch verursacht und dass man
ja,
dann
weil
sagt,
die coolen Idole, die rauchen eben heutzutage nicht mehr und deswegen hat man dann selber das Bedürfnis auch nicht.
Also finde ich interessant. Mhm. Ich habe auch selbst in meinem engen Freundeskreis jemanden, der eben auch sagt, jedes Mal, wenn wir manche Filme gucken, er fühlt sich da schon mit, also in Filmen, wo es eben viel geraucht wird, also zum Beispiel ältere Filme oder so, da sagt er auch, ja, ich hätte jetzt auch voll richtig Lust auf eine Zigarette. Also das sagt er richtig, weiß nicht, bewusst oder unbewusst. Also das ist auf jeden Fall schon etwas ist, was uns wohl motiviert. Also wenn man jemanden sieht und der ist halt besonders cool und der raucht dann halt eine Zigarette, dass man sagt, ja, kann ich nachvollziehen. Oder wenn Situationen dargestellt werden und dann rauchen Leute eine Zigarette, dass man irgendwie auch, wenn man selbst in dieser Situation ist, zum Beispiel, wenn man gerade was besonders Anstrengendes unternommen hat oder so, oder gerade was geschafft hat oder so, oder gerade so einen richtigen Vertrag abgeschlossen hat, wenn dann, also so wie in früheren Filmen, dann alle so Zigarette rausgezogen haben, dann geraucht haben, also dass man dann auch alles das miteinander verbindet und das, wenn man dass dann
man
auch
glaubt,
eben,
man muss sich dann, oder man kann sich dann belohnen mit so einer Zigarette, obwohl man sich da ja nichts Gutes tut.
Mhm. Ich glaube, dass es das Gleiche auch mit Alkohol ist. Also ich bin da irgendwie schon ein bisschen davon überzeugt, dass eben diese gesellschaftliche Erwartung und einfach dieses Drumherum, ja, eben das die eigentliche Ursache für Alkoholismus ist, als dass die Leute tatsächlich da, also dass es einfach so anerkannt ist und dass es immer stattfindet. Unter anderem zum Beispiel zu Feierlichkeiten. Man sagt auch zum Beispiel, dass man deswegen auch sehr vorsichtig sein muss mit Kindern, ja. Also dass man den Kindern zum Beispiel auf gar keinen Fall Alkohol auch nicht mal zum Probieren geben soll, weil es eben diese Regionen im Gehirn anspricht, die für Belohnung zuständig sind. Und das Gefährlichste ist ja, wenn es tatsächlich so abgespeichert wird von dem Gehirn. Ich habe was geschafft, Belohnung, Zigarette,
Schnaps.
Belohnung,
Zigarette.
Schnaps. Ja, oder ich habe, und das ist eben das, was zu Suchtverhalten beisteuert.
Mhm. Es ist ja, glaube ich, auch inzwischen nicht mehr erlaubt, für Alkohol Werbung zu machen im Fernsehen und im Kino, glaube ich, auch nicht.
Ja, also ich glaube, dass all diese Änderungen und all diese Sachen auf jeden Fall noch, also auf Langzeit eben dazu führen werden, dass es immer weniger und weniger und weniger wird.
Ja, wenn es jetzt rückläufig ist, dann scheint es ja zu funktionieren. Das funktioniert offensichtlich besser als ein Verbot, als so eine Prohibition.
Ja.
Sollte man sich vielleicht auch eben doch mal überlegen für die anderen Substanzen, die Leute so konsumieren. Ja, wobei, gut, da wird ja keine Werbung dafür gemacht in dem Sinne. Also es gibt ja jetzt keine Heroinwerbung im Kino.
Nein, ich glaube, da spielen wiederum andere Peer Pressure oder irgendwie auch ein bisschen, glaube ich, auch dieses, so, man muss das doch mal probieren, weil es so verboten ist.
Der Reiz des Verbotenen.
Ja, ja, genau. Also es ist schon spannend, unter was für Einflüssen wir alle stehen als Menschen. Also wie viel davon ist rein biologisch? Also man sagt, okay, Belohnungsregion von Gehirn wird irgendwie beeinflusst. Und was davon ist gesellschaftlich? Wie zum Beispiel, okay, ich feiere Geburtstag, ich muss jetzt Alkohol kaufen, ganz klar.
Mhm. Was ist jetzt nochmal zusammengefasst die gesellschaftlichen oder der volkswirtschaftliche Schaden oder sagen wir mal die volkswirtschaftlichen Kosten von Alkohol und Tabakkonsum?
Also
alles zusammen?
Genau, die Summe, die ich jetzt gefunden habe, alles zusammen waren rund 50 Milliarden jährlich Euro. Ich habe aber auch schon Zahlen gesehen, die weit, weit deutlich mehr waren. Also 350 Milliarden habe ich auch schon mal gesehen. Ich glaube, die unterschiedlichen Zahlen hängen eben damit zusammen, dass man unterschiedliche Parameter aufnimmt.
Mhm.
Ja, also dass man unterschiedliche Rechnungen halt hat. Also man muss sich das so vorstellen, wenn ich sage, ich habe hier einen kranken Patienten, also der stirbt jetzt, der stirbt an Krebs im Alter von 50 Jahren, ja. Was rechne ich jetzt dazu? Nur seine Behandlungskosten oder sage ich, ein 50-Jähriger ist gestorben, der hätte theoretisch noch 10 Jahre arbeiten können. Ich rechne noch all das dazu, was er hätte verdienen können, zur Volkswirtschaft beitragen können, was er hätte an sozialen Leistungen einbezahlt.
Mhm.
Die hat er ja nun nicht einbezahlt, stattdessen hat er sogar was rausgenommen.
Mhm.
Also es kommt eben darauf an, was für Rechnungen ich erstelle. Deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass man, bevor man irgendeine Zahl überhaupt dann nimmt, sich endlich sagt, was wurde denn hier alles berechnet?
Mhm.
Was spielt denn hier überhaupt alles für eine Rolle?
Ja, also es gibt offensichtlich mehrere Modelle, die dann zu ganz verschiedenen Ergebnissen kommen.
Sehr viele unterschiedliche.
Ja,
deswegen spricht man auch von unterschiedlichen Szenarien, also von Szenarien, die eben diese Gewinne oder volkswirtschaftliche nicht realisierte Gewinne mit dazu zählt, oder sagt man einfach, man zählt nur die Schäden, die entstanden sind. Also das ist ein sehr, sehr wichtiger, da spielen unterschiedliche sehr wichtige Konzepte mit dabei.
Mhm. Ja, das haben die ja zum Teil auch berücksichtigt in dieser Studie der Gefährlichkeit.
Ja, genau.
Wie groß jetzt der soziale Schaden ist zum Beispiel, das hängt ja wahrscheinlich auch, also da kann man sicher auch verschiedene Rechenmodelle anwenden. Bei Studien, die man so anstellt, ist ja ein Problem immer, wo kriegt man die Probanden her?
Ja.
Ich habe in einem Reklamevideo von Apple für dieses Research Kit, das sie da rausgebracht haben, haben sie gesagt, dass es üblich war, dass man früher 60.000 Briefe schreiben musste, um dann 305 Teilnehmer für eine Studie zu finden. Und das ist natürlich schon eine ganze Menge Aufwand. Die Stanford-Universität hat jetzt für eine Studie über das Research Kit innerhalb von 24 Stunden 11.000 Teilnehmer für eine Studie gefunden. Und das Interessante ist, dass dieses, also Research Kit, muss man dazu sagen, das ist halt so eine App für ein iPhone. Und dieses Gerät, das hat ja ziemlich viele Sensoren. Also da ist ein Beschleunigungssensor drin, da ist ein Mikrofon drin, da ist ein Gyroskop und ein GPS. Das heißt, man weiß, also man kann sehr genau die Bewegung aufnehmen, wie viel sich jemand bewegt. Ich hatte neulich ganz überrascht festgestellt, dass mein Telefon weiß, wie viele Schritte ich jeden Tag gehe.
Ja, weiß beinahe auch. Mhm. Auch wie viele Kalorien ich verbrenne.
Mhm. Ja gut, also so tief bin ich dann da nicht eingestiegen. Aber durch diese ganzen Sensoren und diese enorme Verbreitung von dem iPhone, sagen die halt, dass sie eben Zugriff auf unheimlich viele potenzielle Probanden haben. Auf der anderen Seite ist natürlich das Problem, dass das vielleicht ein Bias gibt, weil man ja halt nur eine bestimmte Klientel erwischt. Mhm. Das ist halt die Frage. Aber es gibt auf jeden Fall, also was das ist, muss man vielleicht auch noch erzählen, das ist so eine Entwicklungsumgebung, die da zur Verfügung stellen, dass die Forscher, die Mediziner da relativ einfach entsprechende Anwendungen bauen können mit dem Ding, die sie dann ihren Teilnehmern eben zur Verfügung stellen und die geben dann die Daten her. Mhm. Und da haben sie jetzt geforscht über Autismus, über Epilepsie, über Hautkrebs, über Asthma, Parkinson'sche Krankheit, Diabetes, Brustkrebs und Atemwegs- oder Kreislauferkrankungen. Das heißt, es erfreut sich doch einiger Beliebtheit. Und ja, man muss sich halt überlegen, wie gut es funktionieren kann, weil man eben vielleicht keinen repräsentativen Querschnitt durch die Bevölkerung kriegt, wie man das vielleicht bei den früheren Methoden, wo man halt Zettel aufgehängt hat und gehofft hat, dass die Leute sich eine Telefonnummer abreißen und sich da melden.
Ja, natürlich funktioniert sowas besonders gut, immer wenn man eine gewisse Belohnung anbietet. Oder
du meinst, dass man das gleich als Spiel ausführt?
Ja, oder dass man dann irgendwie, ich meine, genau so bekommt man ja auch immer Blut, also für Blutabnahme oder so, dass man dann sagt, man kriegt irgendwas dafür. Menschen müssen immer irgendwas dafür bekommen. Mhm. Ich weiß zum Beispiel früher bei uns an der Uni, wenn da irgendwie so irgendwelche Studien durchgeführt worden ist, da gab es halt immer 10 Euro. Also,
Während, ja, gut.
Also wie auch alles andere auch, beantwortet diesen Fragebogen, du kriegst einen Amazon-Gutschein oder, also dass man halt irgendwie intrinsisch die Bevölkerung motiviert, da mitzumachen.
Mhm. Ja klar, also irgendein Anreiz soll es schon geben, wobei natürlich auch der Anreiz sein kann, ist ja vielleicht auch die Aussicht auf Heilung, wenn man schon so eine Krankheit hat.
Ja, das stimmt.
Dann ist man ja vielleicht auch ganz gerne bereit, an so einer Studie teilzunehmen, könnte ich mir vorstellen.
Ja, sollte man eigentlich, ja, eigentlich schon. Ich weiß es nicht.
Ja, na, schauen wir mal. Also das vielleicht entspannt sich das Problem mit den zu wenigen Studienteilnehmern, weil das gibt es ja bei ganz vielen Studien, dass die eben so lächerlich wenige Teilnehmer haben, dass man da eigentlich nicht wirklich was rauslesen kann.
Ja, Stanford University scheint ja mithelfen zu können in 24 also
die
Stunden.
Waren da ganz, also die haben es eben benutzt und auf diese Weise, haben sie, also die waren ganz begeistert. Das hat für die super funktioniert.
Autovertreter verkaufen Autos. Versicherungsvertreter Versicherungen. Und Volksvertreter Stanislav Jerschilek.
Lora München, das freie Radio. Montag bis Freitag von 17 bis 24 Uhr auf UKW 92.4. Jederzeit im Internet und fast rund um die Uhr auf DAB+.
And now I'll climb up your mountain climb of your trees and spread my wings into your wind and let my soul go free. And I was flying across the sky, my soul was sailing out there, nowhere left to hide. And now I fly above your mountain, so high above your trees, and spread my wings into your wind and let my soul go. I was moving across the sand, my soul was sailing out there, nowhere left to land. And now I fly above your mountain, so high above your trees, and spread my wings into your wind, my soul go free. Let my soul go free. Let my soul go. I fly above your mountain, so high above your trees, and spread my wings into your wind, and let my soul go free. Let my soul go free. Let my soul go free.
Das war Charlie Mossbrook mit Spread My Wings. Und jetzt kommt der Mythos des Monats, die Wahrheit. Wir lösen das jetzt auf, ob Kupfermünzen, die man in die Vase mit reinlegt, bei Tulpen wirklich geeignet sind, um die Tulpen länger halten zu lassen, bevor sie verwelken. Und da stellt sich nämlich jetzt als erstes die Frage, wie ist denn das überhaupt mit diesen Kupfermünzen, die wir so haben? So ein Centstück sieht ja sehr nach Kupfer aus. Aber vielleicht ist da gar nicht so furchtbar viel Kupfer drin. Ich habe hier jetzt mal ein kleines Experiment vorbereitet und habe drei verschiedene Münzen vor mich auf den Tisch gelegt. Ein 1 Euro, ein 10 Cent und ein 1 Cent Stück. Und jetzt halte ich da mal einen Magneten auf das Euro-Stück drauf. Das wird da leicht angezogen, obwohl es eigentlich ein ziemlich starker Magnet ist. Bei dem 10 Cent Stück passiert gar nichts.
Ja.
Und das würde man jetzt bei dem Kupfer auch erwarten. Aber das wird sogar ziemlich stark angezogen von den Magneten. Und das liegt daran, dass ein Centstück, also 1, 2 und 5 Cent, bestehen aus 94,35% Eisen und nur 5,65% Kupfer. Und ist also aber Kupfer dran. Das heißt, man könnte das mit in die Vase zu den Tulpen tun. Jetzt ist es so, Pflanzen brauchen die chemischen Elemente Kohlenstoff, Sauerstoff und Wasserstoff, und sie brauchen sogenannte Makronährstoffe wie Stickstoff, Kalium, Magnesium, Calcium, Schwefel, Phosphor und Spurenelemente, die im Boden zu finden sind. Das sind Eisen, Zink, Kobalt, Chlor, Bor, Molybden und Mangan und tatsächlich auch Kupfer. Und elementares Kupfer kann also aus der Münze ins Wasser der Vase wandern. Und das hat tatsächlich eine leicht stabilisierende Wirkung auf die Zellwände der Tulpe.
Schön.
Und Kupfer ist außerdem Fungizid, das heißt, das macht Pilze kaputt. Das kennt man eigentlich von Silber, kennt man das so ein bisschen, dass das antibakteriell, antiseptisch wirkt.
Genau, deswegen
noch ein paar andere, also Quecksilber ist sogar noch stärker, dann Silber und dann kommt Kupfer in dieser Wirkung. Das heißt, also Pilzbefall wird auch ein bisschen reduziert, das Risiko. Außerdem sinkt der pH-Wert ein bisschen. Mhm. Wird es dann saurer oder basischer? Je niedriger der pH-Wert ist, desto saurer ist es.
Ja. Ich hab gerade mit mir gerungen. Ich dachte sauer, aber dann dachte ich, vielleicht ist es eine Fangfrage und ich musste balancisch sagen, aber okay.
Nee, ist genau richtig. Je niedriger der pH-Wert, umso saurer ist es. Ja. Das ist aber alles nicht so wahnsinnig wirkungsvoll auf die Tulpen. Also was tatsächlich viel wichtiger ist, ist, dass man alle 2-3 Tage die Stiele frisch anschneidet, damit die wieder durchlässig werden für Wasser. Und man tut auch gut daran, sie schräg anzuschneiden. Das ist vielleicht auch so ein Mythos, der sich bewahrheitet. Schräg anschneiden hat 2 Vorteile. Erstens, die Oberfläche ist größer. Und zweitens, wenn der Stiel auf dem Boden der Vase aufsitzt, dann wird nicht die ganze Fläche zugedeckt von der Vase, sondern wenn es schräg ist, dann kommt halt überall das Wasser besser hin. Mhm. Ja, und man soll möglichst kühles Wasser nehmen und nicht warmes. Das mögen die Tulpen auch. Und ob man eine Münze reintut oder nicht, mag vielleicht einen ganz kleinen Einfluss haben, aber wichtig ist es nicht.
Schreit ja nach einem Feldexperiment. Ist ja bald März. Da kann man ja in 2 Vasen das mal ausprobieren.
Eine mit Kupfermünze, eine ohne.
Genau.
Ja, sehr gut. Das
kann man das ja mal beobachten.
Ja, sehr gut. Dann berichten wir das nächste Mal
genau.
über den Erfolg der Münze. Gut, wir kommen langsam zum Ende der Sendung und haben noch ein paar Hinweise, nämlich auf evolutionfm.de im Internet gibt es die letzten Sendungen zum zeitsouveränen Nachhören als Podcast. Außerdem bieten wir dort weiterführende Informationen zu den besprochenen Themen an. Das heißt, wir verlinken da die ganzen Paper und Zeitungsartikel, auf die wir heute Bezug genommen haben. Wir freuen uns, wenn dort unter den Artikeln zur Sendung Kommentare hinterlassen werden. Über E-Mails freuen wir uns natürlich auch. Die Adresse ist post@evolutionfm.de. Und wir laden unsere Hörer außerdem auf das monatliche Treffen der GBS München ein. Das findet jeden ersten Dienstag um 19 Uhr im Hackerpschorr Bräuhaus an der Theresienwiese statt. Das nächste Mal ist dann also am 2.2.2016. Wir hören uns wieder in 2 Monaten. Ganz genau am Mittwoch, den 16. März 2016, wie immer um 20 Uhr. Aus dem Studio verabschieden sich
Elena Perschina
und Benjamin Kleinke. Vielen Dank fürs Zuhören und viel Spaß mit der Gegensprechanlage, die jetzt gleich im Anschluss läuft.